Jeder von uns hat schon mal eine Krise gehabt. Was ist eine Krise? Eine Krise kann ja auch schon sein, wenn man in den Laden geht und nicht mehr das da ist, was man kaufen wollte. Auch das kann ja eine Krise sein. Aber eine Krise kann natürlich auch ein Tod von einem Angehörigen sein, von einer guten Freundin, vom Lebenspartner. Krisen sind so vielfältig. Aber wie geht man damit um? Und damit ein herzliches Willkommen zu BarTrek, eurem inoffiziellen Star Trek Podcast, live aus der Zukunft. Ja, und es tut mir leid, dass wir heute wieder so ein negatives Thema aufmachen, aber ich bin letztens einfach wieder über diese Folge gestolpert aus der Serie Enterprise, die da heißt Home oder zu Deutsch Zuhause. Eine 1:1 Übersetzung. Die dritte Folge der vierten und letzten Staffel, und die hat mich damals sehr, sehr beeindruckt, und jetzt bin ich letztens mal wieder meine Liste durchgegangen mit Star Trek Folgen, die mir sehr, sehr gut gefallen, bin über diese Folge gestolpert und dachte mir, irgendwie passt es gerade gut gefühlstechnisch, und da will ich heute ein bisschen drüber reden, und dann würde ich sagen, stürzen wir uns da auch voll rein. Auf IMDb hat die Folge eine Wertung von 8,0, und die Besonderheit ist, dass wir drei voneinander getrennte Geschichten haben. In der Folge werden die Geschichten ineinander geschnitten, das heißt, wir sehen nicht erst eine Geschichte komplett bis ans Ende und dann die nächste, sondern halt immer eine Szene von der einen Geschichte, dann geht's wieder mit der anderen weiter. Das macht jetzt hier für eine Besprechung nicht so wirklich Sinn, deswegen habe ich die drei Geschichten auch getrennt voneinander mir notiert und ja, mal gucken, wie viel ich da auch wirklich dazu sagen werde. Ich glaube, es ist nämlich nicht erforderlich, dass man jetzt jede Szene wirklich im Detail spricht. Allen Geschichten ist aber gemein, dass es um irgendeine Art von Krise geht und dass wir eben sehen, wie die entsprechenden Protagonisten der Geschichte damit umgehen. Bevor es in diese drei einzelnen Geschichten geht, beginnt alles mit einer gemeinsamen Ausgangssituation. Werfen wir einen kurzen Blick zurück auf die Isolationsfolge hier im Podcast, die ihr hoffentlich gehört habt. Da ging es darum, dass die Crew der allerersten Enterprise sich aufmacht in die Tiefen und Unbekannten des Weltalls. Die Erde wurde von einer feindlichen Sonde angegriffen, von einer unbekannten Spezies, mit einem Laserstrahl, der Millionen von Leuten umgebracht hat, weil er ganze Städte ausradiert hat. Man schafft es zwar, diese Sonde auszuschalten, aber man weiß, da wo diese Sonde herkommt, da kann auch noch mehr Feindliches herkommen. Es könnte eine ganze Invasionsmacht kommen, und deswegen wird jetzt die Enterprise losgeschickt zu diesem feindlichen Volk, damit man überhaupt mal rausfindet, warum wurden wir angegriffen, und dass man denen klar macht, hey, von uns geht keine Gefahr aus, von der Menschheit, und einfach versuchen, diplomatisch darauf zu antworten. Ich breche das jetzt übrigens gerade voll runter, weil das ist eine Story, die sich über 26 Folgen erstreckt. Das sind jetzt gerade nur so diese Kernpunkte. Jedenfalls schafft man es am Ende, Kontakt mit dieser Zivilisation aufzunehmen. Die Enterprise kann dann erfolgreich zur Erde zurückkehren in der vierten Staffel und wird gefeiert von der Menschheit. Ja, sie haben es geschafft, da jetzt Diplomatie als Antwort zu senden. Es gab keinen Krieg, es ist scheinbar alles gut. Der Captain Jonathan Archer hält eine Rede vor ganz vielen versammelten Leuten, sagt, dass es auch wichtig ist, an die Toten zu gedenken, die es eben nicht geschafft haben, von dieser Reise zurückzukehren, und natürlich auch die Millionen von Menschen, die im Angriff gestorben sind. Es wird aber auch klar, dass Jonathan als eine Art Held verehrt wird. Nicht nur er, sondern die ganze Crew. Immerhin haben die es quasi geschafft, die Menschheit zu retten. Und irgendwie wirkt er ja auch wie ein Held. Er hält da diese strahlende Rede und scheinbar ist alles toll. In der nächsten Szene allerdings sehen wir ihn abends in einer Bar und er trifft eine alte Freundin von sich, die Erika Hernandez, die jetzt ebenfalls Captain wird vom zweiten großen Raumschiff, das nach der Enterprise gebaut wird. Also ich will es nochmal kurz ins Gedächtnis rufen. Die Serie Enterprise spielt vor allen anderen Star Trek Serien, auch vor der Originalserie mit Kirk und Spock. Es ist also nicht so, dass wir hier eine Menschheit haben, die jetzt schon mit tausenden Raumschiffen irgendwie rumfliegt und viel Verbündete im Weltall hat, sondern die Reise ist noch ganz, ganz am Anfang und wir kennen noch nicht wirklich viele Spezies von den Vulkaniern oder Andorianern, jetzt mal abgesehen. Aber jetzt zurück zur Bar. Das Interessante ist nämlich, dass wir Jonathan in den ersten Staffeln eigentlich als sehr optimistisch und ja, humorvoll kennengelernt haben. Einfach ein sympathischer Typ, dem wir voll abkaufen, dass er das Weltall erkunden will. Und irgendwie wirkt er nicht so humorvoll wie sonst. Und die Erika fragt auch relativ schnell nach, was er denn so von seinen Abenteuern jetzt eben zu erzählen hat. Und er wehrt die Gespräche ab und fragt aber im Gegenzug, wie es auf der Erde war in diesem Jahr, wo eben die Enterprise in die Tiefen des Weltalls geflogen ist. Und sie hat gemeint, die Erde hat den Atem das letzte Jahr angehalten. Da kamen mir irgendwie gleich so Corona-Flashbacks. Irgendwie ist nicht so, wie wir es kennen. Und den Atem anhalten, ja, das kann ich gerade voll nachvollziehen. Mit diesen ganzen ja, Kulturveranstaltungen zum Beispiel, die nicht stattgefunden haben, das jetzt so langsam wieder losgeht. Ich war gestern mal wieder seit Monaten im Kino und was war das für ein tolles Gefühl. Und übrigens, ich habe den Film Nomadland angesehen, der voll in dieses Thema passt. Also das war nochmal so was Symbolisches, wo ich mir gedacht habe, okay, es ist, glaube ich, gut, heute über das Thema Krisenbewältigung zu reden. Ich werde nachher nochmal auf den Film zu sprechen kommen. Jetzt machen wir aber erstmal weiter. Die Szene geht eigentlich gar nicht mal groß weiter. Wir erfahren nur, dass viele geheiratet haben in diesem letzten Jahr, dass es viele Geburten gab, aber dass Erika nicht geheiratet hat. Und da schwingt schon so was mit, dass die beiden wohl in der Vergangenheit irgendwas hatten. Wer weiß, wer weiß. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Die beiden besuchen dann den Bau des neuen Schiffs, wo dann eben die Erika Captain werden wird. Das Schwesterschiff quasi der Enterprise. Und eigentlich ist es wie in der Bar, dass es erst ein bisschen locker losgeht mit der Unterhaltung. Aber jetzt erzählt Jonathan das erste Mal von seiner Vergangenheit und er sagte, dass er damals gegen die Bewaffnung der Enterprise gestimmt hat, weil er nicht in einem Kriegsschiff Kontakt zu neuen Spezies knüpfen wolle. Jetzt ist er aber froh um die Waffen, die es an Bord gibt. Und er sagt sogar, dass es noch nicht genug Waffen waren. Das heißt, wir merken, sein Blick hat sich stark gewandelt durch diese Reise, die er eben unternehmen musste. Und wir merken, dass er einen Schmerz in sich trägt. Und das kann man auch voll nachvollziehen, wenn man die dritte Staffel gesehen hat. Diese Reise hat ihm nämlich alles abverlangt. Er musste schwierige Entscheidungen treffen und auf seinen Schultern und auch auf den Schultern der ganzen Crew liegt das Überleben der Menschheit. Denn wenn die Enterprise scheitert, wird diese Spezies, die die Erde schon einmal angegriffen hat, die Erde erneut angreifen und wahrscheinlich alle auslöschen, wenn es alleine kleine Sonde von ihnen schon schafft, mehrere Millionen Menschen zu töten. Und nicht nur dieser Druck macht eben Archer auf dieser Reise zu schaffen. Er muss extrem schwierige Entscheidungen treffen. Es gibt diese ganz berüchtigte Folge, die auch sehr kritisiert wurde, in der er tatsächlich zur Folter greift, um an Informationen zu kommen, wie es weitergeht mit dieser Reise. Oder die Folge, in der er mit anderen Leuten von der Enterprise in ein fremdes Schiff eindringt und Technik stiehlt, damit sie ihre Reise fortsetzen können. Mal in Kürze zusammengefasst, alle Prinzipien der Sternenflotte hat Archer damit über Bord geworfen? Und die spannende Frage ist jetzt, wie geht man damit um? Ja, wie geht man damit um? Jonathan hat offensichtlich keine Antwort, denn in der nächsten Szene tritt er bei einem Untersuchungsausschuss angespannt auf und er muss Fragen zu seiner Reise beantworten. Und es gibt die Nachfrage, warum er bei dem Tod mehrerer kranker Vulkanier, die man im Laufe der Reise entdeckt hat, nicht mehr unternommen habe. Warum er es nicht geschafft hat, die zu retten. Und Jonathan wird daraufhin aggressiv und sagt, man hätte einfach nichts tun können und dass man ihm nicht unterstellen solle, dass er für den Tod verantwortlich ist. Daraufhin beschuldigt er auch den Vulkanischen Rat, dass er die Reise der Enterprise von Anfang an sabotiert habe. Und es geht sogar so weit, dass sein direkter Vorgesetzter, das Gespräch unterbricht und allein mit Jonathan redet. Und da bezeichnet der Jonathan den Vulkanier, der ihn gerade vorher diese kritischen Fragen gestellt hat, als Son of a Bitch. Er beleidigt ihn. Auch das ist für Star Trek sehr, sehr ungewöhnlich. Ein Schimpfwort wird nicht einfach mal ohne weiteres ausgesprochen. Wenn es getan wird, dann hat es immer eigentlich einen Grund. Hier sehen wir einfach den Grund. Ja, Jonathan scheint es wirklich nicht gut zu gehen und daraufhin wird er in Zwangsurlaub geschickt. Und ganz Star Trek-typisch nutzt er diesen Zwangsurlaub zum Bergsteigen. Auch da haben wir schon drüber geredet im Podcast, die Bianca und ich, in der Folge über Religion und Gott. Denn genauso geht der fünfte Star Trek-Teil los, mit Bergsteigen. Jonathan möchte dieses Bergsteigen eigentlich allein antreten, bekommt aber unerwarteten Besuch von Erika, die diese Reise jetzt mit antritt und ihn versucht aufzuheitern. Nämlich zum Beispiel damit, dass sie sagt, dass immer mehr Schulen nach ihm benannt werden. Und es ist ihm gar nicht recht. Und hier haben wir diesen sehr klassischen, aber meiner Meinung nach mega interessanten Konflikt. Wie wird eine Person gesehen und wie tickt diese Person wirklich und vor allem wie geht es ihr wirklich? Denn wenn eine Schule nach einem benannt wird, ist es ja klar, dass diese Person wirklich als Held betrachtet wird, als wichtige Person der Geschichte. Und Jonathan scheint sich so nicht zu sehen. Aber die anderen Leute sehen ihn so und sehen ihn als Vorbild. Und ich finde es immer spannend, weil jeder von uns macht sich immer Bilder von anderen Personen. In dem Moment, wo ihr mich hier reden hört, habt ihr irgendein Bild von mir. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Bild ist. Und vielleicht ist das Bild exakt so, wie ich wirklich bin. Vielleicht ist das Bild das komplette Gegenteil. Das weiß ich nicht. Jeder wird ein anderes Bild haben, aber ja, dieses Thema ist sehr, sehr spannend und das wird auch gleich nochmal zur Sprache kommen. Vorher sehen wir aber nochmal, wie sich Jonathans Einstellung geändert hat. Denn es gibt nochmal ein Gespräch über das Thema Militär, wie ja auch vorhin schon mit der Bewaffnung eben der Enterprise. Und Erika ist sich ein bisschen unsicher, ob sie so ein militärisches Squad auf ihr Schiff holen soll, ob das gut wäre, noch so ein paar bewaffnete Leute zu haben. Jonathan stimmt da definitiv zu und er sagt, dass es besser wäre, sogar noch mehr Leute auf ihr neues Schiff zu holen. Und er war früher ja komplett gegen Waffen und will jetzt so viel Militär wie möglich an Bord. Und Erika merkt es natürlich, wie sich seine Einstellung geändert hat, erwidert aber nichts darauf. Jonathan beendet dieses Thema mit dem sehr ironischen Satz »Boldly go into battle«. Und das ist ja eine komplette Umkehr der Prinzipien, für die die Sternflotte eigentlich stehen sollte. Das ist ja der Satz schlechthin aus Star Trek. »To boldly go where no one has gone before«. Also ja, mutig, aufgeschlossen, friedlich irgendwo hinzureisen. Ja, und für Jonathan gibt's nur noch das Reisen in einen Kampf. Nachts schauen die beiden dann die Sterne an und Jonathan erinnert sich zurück an seine erste Mission. Da war ja noch alles toll. Da hat er noch diesen Forschergeist gehabt. Jetzt ist er verbittert, er zweifelt sogar die komplette Gesamtmission der Enterprise an und sagt, es wäre vielleicht besser, wenn wir nur noch in der Nähe der Erde bleiben und eben keinen Ärger mehr aufscheuchen in den Tiefen des Weltraums. Und wir können einen weiteren Rückblick ziehen in diesem Podcast hier, nämlich auf eine meiner letzten Folgen, Lebe deinen Traum. Und ich würde sagen, Jonathan hat definitiv seinen Traum gelebt. Er hat es geschafft, Captain des ersten großen Raumschiffs der Erde zu werden. Und es ist das, was er immer tun wollte. Jetzt wird dieser Traum aber von der harten Realität eingeholt. Denn es ist nicht alles so gelaufen, wie er es sich erhofft hatte. Und er ist jetzt verbittert. Und nachts wacht er sogar von einem bedrohlichen Geräusch auf. Nimmt misstrauisch seinen Phaser, den er dabei hat. Und auf einmal wird er von Außerirdischen angegriffen. Und am Ende eine Klippe hinuntergestoßen. Und natürlich entpuppt sich das als Traum. Aber Erica weckt ihn auf, sieht, dass er einen Albtraum hatte. Und nun muss was passieren nach so krassen Träumen, die er hat. Und Archer merkt, dass was in ihm ganz und gar nicht stimmt. Und er bricht nun seine Fassade und sagt, was ihn wirklich bedrückt. Er sagt nämlich, er gehe klettern, weil das der letzte Platz wäre, an dem ihn jemand begegnet und ihn als Held sieht, seine Hand schütteln wolle oder ein Bild mit ihm machen. Und wir merken eben, die Leute sehen ihn als Held, er fühlt sich aber ganz und gar nicht so. Er hat ultrastarke Gewissensbisse wegen dem, was er getan hat im Laufe der Reise. Und er sagt sogar, er will nicht, dass Erica hier sei, denn in ihr sieht er die optimistische Person, die er vor 3 Jahren, also zu Beginn der Reise, selbst war. Und er hat diesen Optimismus nun da draußen verloren im Laufe der Zeit und er weiß auch nicht, wie er den wieder zurückbekommen kann. Und das ist ein krasses Thema, dass er das so offen auch ausspricht und merkt. Und das Schlimme eigentlich ist, was ist die Lösung? Es gibt nicht diese klare Antwort. Erica küsst ihn in diesem Moment und sie ist einfach für ihn da. Und es gibt sogar so ein kleines Gespräch über eine Beziehung, die sich anbahnen könnte zwischen den beiden. Die wird aber nicht zweifelsfrei beantwortet in der Folge. Am nächsten Morgen gucken die beiden sich noch das beeindruckende Bergpanorama an. Und das war es dann auch mit der Reise. Es gibt nicht die klare Antwort. Allerdings hat Archer wohl doch irgendeinen Entschluss gefasst, denn zurück an der Akademie gibt es nochmals ein Gespräch zwischen ihm und diesem Vulkanier, der zu Beginn der Folge die kritischen Fragen gestellt hat, den er ja auch sehr stark beleidigt hat, eben mit diesem Son of a Bitch, und Jonathan entschuldigt sich. Und der Vulkanier sagt auch, dass die Taten von Jonathan teilweise moralisch höchst fragwürdig waren, aber dass sie letztlich notwendig gewesen seien. Denn es ist rausgekommen, dass diese Krankheit der Vulkanier, die sie unterwegs gesehen haben, dass die sich ausgebreitet hätte und dass Jonathan da wohl richtig gehandelt hat. Tja, dieser Konflikt ist damit ja trotzdem nicht aus der Welt. Auch wenn es scheinbar richtig war, meine andere Taten waren wahrscheinlich sicherlich falsch, wobei man natürlich immer argumentieren kann, ja, am Ende wurde ja die Erde gerettet. Vielleicht war es ja dann doch richtig. Aber das ist ein Riesenkonflikt, das ist wahrscheinlich sogar eine eigene Folge, ob das Endergebnis eben die Taten rechtfertigt. Aber das ist ja gerade das Spannende an dieser Folge, dass eben diese negativen Taten schon begangen wurden von Jonathan und dass er jetzt damit umgehen muss. Er schüttelt am Ende dem Vulkanier die Hand. Damit ist diese Geschichte auch fertig. Und als Fazit, was können wir da mitnehmen? Naja, er versucht einfach mal von allem zu entkommen mit diesem Bergsteigen. Er hat zum Glück jemanden, den er sich anvertrauen kann, nämlich der Erica. Das macht er auch und das scheint ihm zu helfen. Und er geht zumindest so gestärkt aus dieser Folge heraus, dass er sein Kommando fortsetzen wird und eben die Hoffnung hat, vielleicht wieder diesen Optimismus irgendwo zu finden. Aber ich finde es mutig, dass wir am Ende nicht eben so ein Happy End haben, nach dem Motto, oh ja, jetzt ist wieder alles toll, sondern dass dieses Leid, das Jonathan in sich trägt, auch noch da ist. aber dass er damit umgehen wird. Ja, trotzdem, mit jemandem reden ist immer gut. Ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Rat, den diese Folge mitgibt. Was das mir in meinem Leben immer wieder aufgefallen ist, wenn es eine Krise gibt, die ich zu bewältigen habe. Es hilft nichts, das in sich hineinzufressen. Ich hatte noch nie eine Situation, wo mir das irgendwas geholfen hätte. Ich habe auch noch nie irgendeine Person getroffen, die glücklich damit wäre. Also ich habe Leute getroffen, ja, die sowas in sich reinfressen, aber im Endeffekt wird es nie besser. Ich glaube schon eben, dass es hilft, so Personen zu haben. Ich hatte vor ein paar Wochen meine erste Orchestereinspielung und es war auch ein Moment, auf den ich mich eigentlich etliche Jahre gefreut hatte. Denn es war ja immer mein Lebenstraum, Filmmusik zu machen, das habe ich eben in der Podcast-Folge erzählt. Und das jetzt studieren zu können, war die Erfüllung dieses Lebenstraumes. Aber wirklich mit einer Komposition auch mal hinauszugehen und die von einem Orchester einspielen zu lassen, ist natürlich nochmal ein großer Schritt. Und ich war überwältigt davon. Ich hatte auch echt Angst im Vorfeld. Und ja, leider hat sich diese Angst teilweise bestätigt, weil bei der Aufnahme nicht alles ganz so gut gelaufen ist, wie ich mir das erhofft hatte. Und es hat mich ziemlich runtergezogen. Ja, das war eigentlich eine sehr negative Erfahrung, aus der man auch viel lernen konnte, aber so im ersten Moment, ja, nicht so toll. Dennoch kamen einfach Leute auf mich zu danach, die mir gut zugesprochen haben, die mir Mut gemacht haben, nochmals ein paar Dinge zu ändern, die man am nächsten Aufnahmetag besser machen kann. Und ich habe mich in dem Moment eigentlich so verloren gefühlt, aber dadurch, dass die mir eben alle die ganze Zeit so positiv zugesprochen haben und mir auch geholfen haben, habe ich gesagt, dass wir es wirklich am nächsten Tag nochmal versuchen. Und ja, siehe da, es hat geklappt. Dennoch, ich habe was mitgenommen. Es war jetzt dann nicht so, dass man am nächsten Tag rausgeht und die Welt ist wieder ein glücklicher Ort. Es beschäftigt mich nach wie vor. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es eine lehrreiche Erfahrung war und dass man eben aus diesen negativen Dingen auch was Positives mitnehmen kann. Und dass es eben, ja, ich sag's nochmal, wichtig ist, einfach eine andere Person zu haben oder sogar mehrere Personen. Eine Krise kann aber auch ganz anders aussehen, wie wir in der zweiten, eigentlich sehr kurzen Geschichte sehen. Wir begeben uns zu einem meiner Lieblingscharaktere, nämlich dem Doktor. Irgendwie ist das spannend, weil jede Star Trek-Serie hat einen Doktor und in jeder Star Trek-Serie mag ich den eigentlich am meisten. Ich sage jetzt bewusst den, weil Next Generation hat Beverly Crusher, eine Frau als Ärztin, die ich auch sehr gerne mag. Leider muss ich sagen, fand ich die einen Tick farbloser als die anderen Leute, die Doktoren gespielt haben im Laufe der vielen Star Trek Serien. Es soll jetzt auch gar nicht zu negativ klingen. Ich mag sie sehr als Person, aber irgendwie sie gibt mir nicht so viel wie jetzt zum Beispiel eben der Dr. Phlox, der Doktor hier von Enterprise, der ja immerhin der Protagonist war der Isolationsfolge. Ich greife ein weiteres Mal auf eine andere Podcast-Folge. Das ist schön, wenn man so langsam anfangen kann, auf viele andere Folgen zu verweisen. Wir befinden uns jetzt immerhin in der 13. Folge. Das finde ich toll. Ja, und dieser Doktor, der ja eigentlich auch eine strahlende Persönlichkeit hat, getrieben von einem ungeheuren Optimismus, der will jetzt einen Besuch auf der Erde machen. Immerhin war die Enterprise ein ganzes Jahr nicht mehr dort. Und er freut sich wahnsinnig auf diesen Besuch. Er kriegt aber schon eine Warnung im Vorfeld. Denn er hört von einem Crewmitglied, dass es, seit die Enterprise wieder da ist, vermehrt zu rassistischen Angriffen kommt. Und da kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Zitat. Ich will es euch nochmal kurz ins Gedächtnis rufen. Eine fremde Spezies hat die Erde angegriffen, mehrere Millionen Menschen getötet. Und die Menschheit hat das nicht vergessen. Und nun sagt eben einer der Crew: Es gibt viele, die einen Schuldigen suchen und denen ist jeder recht. Tja, kommt euch das bekannt vor? Ich finde, das ist ein so wahres und gleichzeitig trauriges Zitat. Das ist leider gerade wieder ein sehr großes Thema bei uns, das Thema Rassismus, von dem man ja eigentlich zu Recht denken sollte, dass man es hinter uns lassen könnte, dass dieser Konflikt eigentlich nicht mehr bestehen sollte, schon längst nicht mehr. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn es diesen Konflikt nie gegeben hätte, aber es ist immer noch ein großes Thema und diese Folge ist irgendwann aus den 2000ern und das Zitat ist so aktuell wie eh und je, aber Dr. Phlox, wie gesagt, ist optimistisch, sagt, er lässt sich davon jetzt nicht abschrecken, wenn es jetzt da mal ein paar wenige Einzelfälle gab. Deswegen besucht er eben mit zwei anderen von der Enterprise eine Bar, gehen da abends gemütlich trinken und es kommt, wie es kommen muss. Eine Gruppe von Männern kommt und bedroht Phlox indirekt. Es gibt einen längeren Monolog, den muss ich jetzt gar nicht hier zitieren. Aber es gibt, was ich einen sehr interessanten Gedanken finde, von diesen Männern, die da kommen, die haben ein generelles Problem mit der Sternflotte. Die sagen nämlich, warum geht ihr hinaus ins Weltall und erzählt allen, wo wir zu finden sind? Das ist ja das, was in der ersten Geschichte auch Jonathan so indirekt aufgreift. Ja, warum gehen wir endlich nach draußen? Warum bleiben wir nicht eher in der Nähe der Erde? Und haben dadurch weniger Konflikte. Ich finde diesen Gedanken nicht schön, immer eben zu Hause zu bleiben. Also natürlich, man geht ja nicht nach draußen, um Konflikte zu suchen und es wird sich auch nicht vermeiden lassen, aber diesen Gedanken eben dann nur daheim zu bleiben oder in der eigenen Stadt, im eigenen Land, weil man ja da daheim ist und weil man da nicht nach draußen muss und wer weiß, was da draußen ist und da sind ja dann eh alle fremd und böswillig, das finde ich einen ganz, ganz verkehrten Gedanken, aber ich finde es gut, dass den auch mal jemand ausspricht in dieser Serie, weil wir dadurch einfach sehen, wir sind noch nicht in der Originalserie. Wir haben noch nicht diesen Stand dieser utopischen Gesellschaft. Wir haben noch hier eine Menschheit, die übrigens aus dem Dritten Weltkrieg kommt, der im Star Trek-Universum passiert ist. Und diese Menschheit, die eben erst am Anfang steht, einer großen Reise in die Tiefen des Weltalls. Und ja, noch nicht alle sind bereit dafür. Und es kommt, wie es kommen muss. Es kommt zu einer Schlägerei. Wir sehen das erste Mal, dass Phlox sein Gesicht aufblustert. Damit erschreckt er alle, inklusive, glaube ich, uns, wenn wir die Folge sehen, weil das ein sehr ungewohntes Bild ist. Er schafft es damit, die Angreifer in die Flucht zu schlagen. Aber alle Leute, die ihn angucken, sehen ihn auch, finde ich zumindest, so habe ich es interpretiert, mit so einer Mischung aus Faszination, aber auch Angst an. Denn dadurch, ja, macht er klar, er ist eben anders, er ist ein Außerirdischer und er unterscheidet sich von den Menschen. Und das ist ja genau dieser Konflikt. Ich gehöre nicht zu euch, ich bin anders. Und dann gibt es eben diese Leute, die sagen, ja, du bist anders, eben du gehörst auch wirklich nicht zu uns. Und man sagt eben nicht, dass er da zugehört, dass es keine Rolle spielt, wie er aussieht. Ja, dieser Konflikt trägt er jetzt in sich. Er hat jetzt Angst vor weiteren Zwischenfällen. In der letzten Szene redet Ensign Hoshi mit ihm und er redet eben von dieser Angst, die ich jetzt gerade gesagt habe. Und sie sagt nochmals ein wichtiges Zitat. Ja, diese zweite Geschichte, finde ich, hat die besten Zitate der Folge. Sie sagt nämlich, dass man nicht mit Vorurteilen umgeht, indem man sich versteckt. Phlox hat jetzt nämlich beschlossen, erstmal nicht mehr zur Erde zu gehen, obwohl er noch wichtige Termine eigentlich hatte, wo er auch unbedingt hingehen wollte. Er hat gesagt, er will sich jetzt hier verstecken. Also so hat er es natürlich nicht gesagt, aber das ist das letztlich, was er machen wird. Und jetzt kommt eben das ganz tolle Zitat von Hoshi. Sie sagt, das Beste ist, sein Gesicht zu zeigen und die Leute daran zu erinnern, dass es Aliens gibt, die den Planeten nicht in die Luft sprengen wollen. Was ist das für ein cooles Zitat? Das kann man doch eins zu eins so auf uns als Menschen übertragen. Ich finde es auch ein ultra aktuelles Zitat, Das ist traurig, dass es ein aktuelles Zitat ist. Ich habe auch das Gefühl, dass es vor ein paar Jahren sogar noch besser gepasst hätte. Das ist ja gerade wieder sehr typisch. Corona ist ein großes Thema und irgendwie mehrere große Themen parallel fällt uns irgendwie schwer. So geht mir das in meiner Wahrnehmung zumindest so. Aber vor ein paar Jährchen noch mit dieser ganzen Terrorismuswelle, IS und so, da war das große Thema in den Medien. Und ich finde, da könnte man das Zitat wirklich 1:1 übertragen. Weil es ist richtig, es ist wichtig, sein Gesicht zu zeigen. Weil wenn man so manche Nachrichten liest, glaube ich halt wirklich, dass es so viele Leute gibt, die dann eben bestimmte Bevölkerungsgruppen nur noch als Terroristen sieht, weil ja, man liest ja in den Medien, da gab es mal einen Anschlag, dann gab es da wieder einen Anschlag und es ist schlimm, dass es sowas gibt. Ich will es überhaupt nicht verharmlosen, aber nicht jeder Mensch ist ein Terrorist. Nicht jeder Mensch will dir was Böses, gerade egal, wo er herkommt. Und deswegen, ich finde dieses Zitat super wichtig und das ist jetzt auch nur ein Beispiel mit Terroranschlägen. Das könnte man auf so viele andere Personengruppen auch anwenden. Man kann es eigentlich auf alle anwenden, denn jeder von uns ist für irgendjemanden Feindbild. Ich werde für bestimmte Personengruppen ein Feindbild sein, weil ich nicht an die Religion glaube, an die diese Menschen dann glauben. Ich glaube, da gibt es noch viele, viele weitere Beispiele. Die müssen wir jetzt auch gar nicht alle durchgehen, aber ja, ich möchte nochmal drauf zurück. Ich finde das Zitat sehr wichtig, aber auch hier finde ich den Ausgang der Folge mutig, beziehungsweise eigentlich feige, böse gesagt von Dr. Phlox, aber mutig von der Folge, dass sie eben mal so ausgeht, denn Phlox geht nicht nach draußen, er unternimmt nichts, er hat sich dieses Zitat angehört, aber er antwortet auch mit einem, finde ich, guten Satz, er sagt nämlich, er kann den Menschen, die ihm so feindlich begegnen, nach einem so großen Zwischenfall, eben der Tötung von mehreren Millionen Menschen, keinen Vorwurf machen. Also er versteht diese Menschen sogar und er versteht, dass die Angst haben und nicht einfach so ihn irgendwie rassistisch angreifen. Und das finde ich auch einen mutigen Gedanken. Einfach mal sich zu fragen, warum diese Menschen so sind und die nicht einfach alle gleich abzustempeln, wie ja, das sind halt Idioten, sondern die Menschen haben eben diese Angst und diesen Verlust, den auch viele mittragen. Und Phlox sagt, ja, er kann es verstehen, dass sie so handeln. Das macht die Handlung natürlich nicht gut und ungeschehen und es ist falsch, so zu handeln, aber ich finde es auch wichtig, dass dieser Satz mal ausgesprochen wird. Denn jeder hat für das, wie er handelt, irgendeinen Grund. Ich würde sagen, fast jeder. Aber auch eben, das ist wichtig, dass es diese Tat dadurch nicht gut macht. Es bleibt eine abartige und Scheißtat, rassistisch irgendwie gegenüber jemandem zu sein. Aber ja, Phlox unternimmt am Ende nichts. Er bleibt auf dem Schiff und wir wissen nicht, wie diese Story weitergehen wird. Das heißt, auch das ist eine Art, mit einer Krise umzugehen. Ist das die richtige Art? Vermutlich nein, wirklich nicht. Die andere Seite ist, wären wir in der gleichen Situation gewesen, wären wir nochmal runter auf die Erde? Wenn ihr, die ihr das jetzt hört, rassistisch angegriffen werdet oder angegriffen aufgrund eures Geschlechts zum Beispiel oder wie ihr euch anzieht, keine Ahnung, es gibt so viele Gründe, mit denen Leute warum auch immer Probleme haben können und ihr habt so eine richtig schlechte Erfahrung oder hattet es vielleicht sogar schon mal. Wie seid ihr damit umgegangen oder wie würdet ihr damit umgehen? Würdet ihr dann sagen, jetzt erst recht oder würdet ihr euch erst mal verstecken? Ich finde das eine ganz, ganz schwere Frage, denn mich würde sowas ganz, ganz stark belasten. Oder was heißt, würde mich? Ja, belastet sowas ganz stark, wenn mir sowas passiert. Und ich kann Phlox irgendwie nachvollziehen, aber hätte es mir natürlich gewünscht, wenn er dann am Ende in der letzten Szene der Folge doch quasi als Art bisschen Happy End nochmals in der Bar gesessen wäre. Tja, dazu kommt es aber leider erstmal nicht. Und damit endet auch die zweite Geschichte. Und dann gibt es natürlich noch das eine große Thema, um das wir nie drumherum kommen, wenn es um große Emotionen geht, die ja oft eben mit Krisen verbunden sind, große Emotionen. Welches Thema passt zu großen Emotionen? Natürlich das Thema Liebe. Und da haben wir jetzt den Charles Tucker, Spitzname Trip, der mit T'Pol, einer Vulkanierin von der Enterprise, ihren Heimatplaneten Vulkan besucht, denn sie will ihre Mutter besuchen und zwischen den beiden, zwischen Charles und T'Pol, gab es eine gemeinsame Affäre, aber auch eine geheime Affäre, von der die Mutter nichts erfahren soll. Die beiden reisen also nach Vulkan und gleich bei der Ankunft ist T'Pol überrascht, denn die Mutter ist schon daheim. Eigentlich sollte die noch arbeiten und wir erfahren, dass sie wohl ihren Job gekündigt hat. Sie hat an einer Akademie auf Vulkan gearbeitet und sie ist nicht so begeistert, dass jetzt eben der Charles als Gast mit dabei ist. Sie redet sogar vulkanisch dann mit T'Pol. Sie weiß ja, dass Charles das nicht verstehen wird. Es ist also sehr unhöflich in diesem Moment. Das Wichtige hier ist, dass es einen Konflikt gibt. Auch hier wieder ganz klassisch, ja, zwischen den Eltern und Kindern ein Konflikt. Hatten wir jetzt auch schon in einer anderen Folge hier im Podcast, diesen klassischen Vater-Sohn-Konflikt. Das war ja sogar die letzte Podcast-Folge. Jetzt kann ich auch die nennen. Ja, das ist ja wunderbar, wo wir in der Voyager-Folge drüber geredet haben, dass Tom Paris einen Konflikt mit seinem Vater hat. Jetzt haben wir hier mal einen Mutter-Tochter-Konflikt. Ja, auch hier ein ganz klassischer Star Trek-Konflikt. Die Mutter ist nicht zufrieden, dass T'Pol zur Sternflotte gegangen ist, anstatt auf Vulkan zu bleiben, bei ihrer Familie und eben bei ihrem eigenen Volk. Auch hier wieder so, ja, rassistische Tendenzen. Die Vulkanier sind ja so viel besser als die Menschheit. So viele Konflikte, juhu. Es gibt ein Einzelgespräch zwischen Charles Tucker und der Mutter von T'Pol. Und die Mutter merkt sofort, dass es wohl eine ja, romantische Verbindung gibt zwischen ihrer Tochter und dem Charles. Und ja, das könnte jetzt eigentlich so schön sein. Die beiden könnten irgendwann zusammenkommen. Jetzt kommt aber ein alter Verlobter ins Spiel. Der alte Verlobte von T'Pol mit Namen Kos. Der besucht T'Pol. Eigentlich will T'Pol ihn gar nicht mal heiraten. Also das bei den Vulkaniern ist zu der Zeit wohl so, dass es halt wirklich so ja, Zwangsheiraten eigentlich gibt. Da arrangieren die Eltern irgendwas, wenn ich das so jetzt aus der Folge richtig verstanden habe. Ja, es ist auch schon ein paar Jährchen her, dass ich die komplette Serie gesehen habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie das gesellschaftlich da im Detail jetzt abläuft. Das ist jetzt für diesen Konflikt aber auch nicht wichtig. Also es war wohl nur so, die sollten irgendwann heiraten. T'Pol hat sich dann dagegen entschieden, ist zur Sternflotte gegangen, will da auch bleiben und liebt ja auch den Charles. Kos sagt jetzt aber, dass diese anstehende Hochzeit nicht einfach so rückgängig gemacht werden kann. Er erpresst sie jetzt aber. Er sagt, er könnte dafür sorgen, dass ihre Mutter wieder einen Job bekommt an der Akademie. Wir erfahren jetzt nämlich, dass sie gar nicht gekündigt hat, die Mutter, sondern sie dazu gezwungen wurde zu kündigen, denn es war so, dass die Akademie auf Vulkan sauer auf T'Pol war für eine Tat, die ihre Tochter vor einigen Jahren begangen hat. Da hatte sie nämlich mal mitgeholfen, einen illegalen und geheimen vulkanischen Abhörposten aufzudecken. Das fand das vulkanische Oberkommando natürlich nicht toll, dass jemand von ihrer eigenen Spezies hilft, was zu machen, was halt natürlich nicht gut ist für dieses Oberkommando. Jetzt war sie ja aber auf der Enterprise, war dann dieses eine Jahr weg, wo man dann eben versucht hat, diese feindliche Spezies zu entdecken und deswegen wird statt ihr dann ihre Mutter bestraft. Ja, ich merke, wenn man die Serie noch gar nicht gesehen hat, könnte es jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert werden mit der ganzen Story, deswegen entschlack ich die jetzt einfach noch bisschen, also fasse es gerade nochmal kurz zusammen. Tepol soll einfach diesen Koss heiraten, will das nicht und Koss erpresst sie jetzt aber und sagt, ja komm, heirat mich jetzt, wenn du mich heiratst, dann kriegt deine Mutter wieder Arbeit. So, das ist einfach mal ganz simpel zusammengefasst. Aber wie geht sie jetzt damit um? Denn im Gegensatz zu den zwei anderen Geschichten haben wir hier jetzt eine Krise, wo wirklich aktiv eine Entscheidung verlangt wird, um diese Krise zu beenden. Und diese Entscheidung muss relativ schnell getroffen werden, weil die Hochzeit da wohl schon in wenigen Tagen ansteht, diesen Eindruck macht, die Folge zumindest. Und Tepol trifft sich alleine mit Charles und sagt, ja, dass sie Koss heiraten wird. Und Charles ist daraufhin sehr wütend und sagt, du entschuldigst dich, weil du mich 16 Lichtjahre nach Vulkan bringst, nur um dort jetzt jemanden zu heiraten, den du fast nicht kennst. Er ist sehr wütend, was er in dieser Situation aber eigentlich sagen will, aber es nicht kann, dass er sie liebt, denn das hat er bisher noch gar nicht offen gesagt. Aber Tepol hat ihre Entscheidung getroffen und am Tag der Hochzeit, kurz vor der Zeremonie, gibt es nochmal ein letztes Gespräch zwischen der Mutter von Tepol und Charles und er fragt sie, ob es sie gar nicht störe, dass ihre Tochter nichts für diesen Koss empfinde. Und sie erwidert, dass Tepol damit halt ihre Familienpflicht erfüllt, dass es dazu gehört. Aber jetzt wird sie verständnisvoll. Sie spürt nämlich ganz genau, dass Charles Tepol liebt und sagt tatsächlich, dass er sie aufhalten soll. Also quasi die Hochzeit crashen. Er erwidert aber, dass er damit alles noch komplizierter machen würde und unternimmt letztlich nichts und sieht am Ende, wie die Frau, die er liebt und die ihn auch liebt, jemand anderes heiratet. Ja, und auch hier können wir wieder eine Verknüpfung ziehen zu der Podcast-Folge über das Thema Zwangsheirat. Wow, ich merke gerade irgendwie, es kulminiert alles in dieser Folge hier. Da habe ich mir vorher gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber ich kann hier gerade ständig Querverweise ziehen. Super, wenn das jetzt eure erste Folge ist, also wenn ihr jetzt nicht Ansporn habt, den kompletten Podcast von vorne bis hinten durchzuhören, dann weiß ich auch nicht. Also das muss jetzt schon sein. Eigentlich ist das Ende ja richtig ernst und sehr deprimierend. Von dem her, fangen wir uns wieder. Werden wir wieder ernst? Auch hier haben wir das gleiche Fazit wie in der zweiten Geschichte. Es wird nichts unternommen. Und das ist deprimierend und es nervt mich. Und ich weiß nicht, ob ich nicht anders handeln würde in der Situation, sobald so viele Emotionen in einem Thema drin sind. Es gibt Situationen, da lernt man einfach eine Person kennen und ist so hin und weg von ihr. Es sind unbeschreibliche Gefühle. Aber manchmal gibt es einfach Gründe, die verhindern, dass mehr daraus wird. Und das zu akzeptieren, das kann wahnsinnig schwer sein. Und manchmal fühlt es sich einfach richtig an, zu dieser Person hinzurennen und quasi auf den Tisch zu hauen und alles auszubreiten in der Hoffnung, dass irgendwas sein könnte. Aber funktioniert das? Ich weiß es nicht. Tja, in dieser Situation wohl nicht. Vielleicht hätte es funktioniert, aber vielleicht wäre es tatsächlich so kompliziert geworden, dass Tepols Mutter den Job eben nicht bekommen hätte, dass, weiß nicht, was Koss hätte unternehmen können, dass, ich weiß es nicht. Jedenfalls, Charles sagt, das ist zu kompliziert. Er unternimmt nichts. Diese Krise ist damit sehr unbefriedigend gelöst. Auch nur fürs Erste. Die Staffel geht ja auch noch etwas länger. Es wird auch noch weitergehen mit diesem Thema. Darum soll es heute aber nicht gehen. Die erste Krise ist letztlich gescheitert. Tepol tut das, was sie für ihre Familie richtig hält, aber hört eben nicht auf die eigenen Emotionen. Auch wieder ein interessanter Konflikt. Worauf höre ich? Auf die Emotionen, die zu mir gehören, die ich für richtig halte, oder mache ich das, was für andere Leute dann gut ist, in dem Fall für ihre Mutter? Ha, schwierig, ja, schwierig. Aber was nehmen wir daraus mit? Nicht viel, ehrlich gesagt, oder? Wenn ihr jetzt diese Folge angeklickt habt, in der Hoffnung, ich höre das jetzt an und am Ende weiß ich, wie ich in Zukunft jede Krise bewältigen kann, muss ich euch enttäuschen. Ich glaube, so funktioniert das Leben auch nicht. Es ist tatsächlich auch der einzige Rat, den ich mitgeben kann. Redet mit Leuten. Es hilft. Es hilft wirklich. Und wenn es eine Krise ist, die euch länger beschäftigt, zieht in Erwägung, einfach mal eine psychologische Therapie oder Beratung in Anspruch zu nehmen. Darüber zu reden und eben nicht das in euch reinzufressen. Denn das hilft wirklich niemandem. Das kann ich ganz, ganz klar sagen. Und dann natürlich noch, auch immer platt gesagt, aber es gibt ja diesen Satz, die Zeit heilt alle Wunden. Das ist jetzt ein Thema, das in der Folge gar nicht angesprochen wird. Aber ja, ich glaube, wir alle hatten auch schon die Erfahrung, Krisen sind am schmerzhaftesten eigentlich direkt, wenn sie passieren. Und es gibt Krisen, die ziehen sich Tage, Wochen, Monate, Jahre, vielleicht sogar bis an unser Ende, dass wir die nie komplett verarbeiten können, aber ich glaube schon, dass sie schwächer werden im Laufe der Zeit. Ja, und da eben auch gestern, als ich im Kino saß, den Film Nomadland gesehen habe, von dem ich vorher eigentlich nichts wusste, außer dass er einen Oscar gewonnen hat. Ich bin da einfach mal komplett frei rein, auch ohne einen Trailer zu sehen. Das war übrigens sehr guttuend, aber einfach mal sich so komplett neu auf den Film einzulassen, ohne eben schon so viel davon gesehen zu haben. Und auch da, wir sehen so viele Menschen, die Krisen in sich tragen, die da eben entschlossen haben, umherzuziehen. Es ist sehr schwer, sich der Protagonistin zu nähern und rauszufinden, was wirklich in ihr vor sich geht. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel davon sagen, und vor allem auch nicht irgendwas Wichtiges vorwegnehmen. Aber wir sehen gleich zu Beginn eben eine Frau, die scheinbar vor irgendwas davonzufahren scheint. Die eine Krise mit sich trägt und ja, eine einsame Reise unternimmt. Und im Lauf der Reise eben auch auf ganz viele andere Leute stößt, die auch alle irgendwas in sich tragen. Und versuchen es irgendwie zu verarbeiten. Aber schaut euch diesen Film auf jeden Fall an. Es ist ein wirklich ja, wunderschöner, vor allem melancholischer Film. Und gestern habe ich noch mit jemandem geredet im Vorfeld. Und wir hatten das Thema Kino. Und wir alle haben gesagt, nach all den Monaten wollen wir unbedingt wieder ins Kino. Wir haben Bock da drauf. Aber eigentlich wäre es halt auch richtig geil, voll den Blockbuster zu sehen. Einfach, dass mal wieder alles explodiert auf der großen Leinwand. Dass wir ein visuelles und, also nicht nur visuelles, sondern ein audiovisuelles Highlight haben. Dass es wirklich überall mal wirklich rumst ohne Ende. Und dass man eben Filme dann wie Nomadland ja eher noch daheim gucken könnte. Ja, aber das stimmt definitiv nicht. Das ist mir dann gestern aufgefallen. Allein diese wundervollen Landschaftsaufnahmen der USA auf dieser großen Leinwand zu sehen. Das war ein unglaublich tolles Erlebnis. Ja, von dem her, ich spreche eine Empfehlung für diesen Film aus. Schaut den an. Schaut aber definitiv auch diese Star Trek-Folge Home an. Ich finde die toll. Das ist so eine Ruhe nach dem Sturm-Folge. Es ist so viel passiert in der dritten Staffel. Und jetzt eben müssen alle mal wieder durchatmen und mit ihren Konflikten umgehen. Ja, und das Ergebnis ist oft nicht so toll, ehrlich gesagt. Aber es hilft am Ende alles nichts. Wir müssen durch Konflikte durch und müssen versuchen, das Beste draus zu machen. Und der Ansatz von Jonathan, wenn wir nochmal zurückkommen zur ersten Geschichte, gefällt mir da irgendwie am besten. Wahrscheinlich könnte man jetzt auch noch stundenlang über dieses Thema weiterreden, aber ich glaube, es reicht jetzt mal für einen Gedankenimpuls. Wie immer gilt, tauscht euch gerne mit mir aus, schickt mir eure Gedanken und wenn ihr das getan habt, dann geht doch noch einen Schritt weiter. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen oder eine Bewertung auf Apple Podcasts. Da kann man ja Rezensionen schreiben. Geht doch einfach mal auf bartrack.de. Da findet ihr alles, was ihr braucht. Sogar eine Mail-Verlinkung, wo ihr mir ganz oldschool eine Mail schreiben könnt, wenn ihr das möchtet, mit Gedanken oder mit dem Vorschlag von einer Folge, wo ihr meint, hey, das war doch eine tolle Star Trek-Folge, da wurde doch ein tolles Thema behandelt, da kann man doch mal drüber reden. Ja, dann schießt raus, würde mich sehr, sehr freuen. In diesem Sinne kommen wir zum Ende hier in unserer kleinen, behaglichen, gemütlichen Bar. Es freut mich sehr, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr schon eine längere Zeit dabei seid, freut mich umso mehr, dass ihr diese Reise mit mir unternimmt. Es ist toll, wirklich diesen Podcast hier zu machen. Das freut mich sehr. Und wenn andere mich auf dieser Reise begleiten, ist das natürlich immer schöner. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht was draus, redet mit anderen Leuten und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann.